Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach unterrichten Mathematik, dem Podcast des Friedrich Verlags. Ich bin Tim Kantreit, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mathematik und Informatik rücken im Unterricht näher zusammen. Dabei geht es nicht nur um digitale Tools oder Programmieren, sondern um informatisches Denken, also um Abstrahieren, Verallgemeinern, algorithmisches Vorgehen, das Zerlegen von Problemen und das Überprüfen von Lösungen. Viele dieser Denkweisen sind aus dem Mathematikunterricht sehr vertraut. Neu ist, dass wir sie heute mit niedrigschwelligen Werkzeugen wie blockbasierten Programmiersprachen sichtbar und erfahrbar machen können. Und genau an dieser Schnittstelle arbeitet mein heutiger Gast. Er ist Professor für Mathematikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Salzburg. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren damit, wie sich Mathematikunterricht sinnvoll mit informatischen Denkweisen verbinden lässt, ohne dabei die fachliche Tiefe von Mathematik aus dem Blick zu verlieren. Besonders spannend finde ich dabei seine Perspektive aus Unterrichtspraxis, Lehrerinnenbildung und fachdidaktischer Forschung. Außerdem war er redaktionell an der Zeitschrift Mathematik Lehren beteiligt und damit sehr nah dran an der Frage, was Lehrkräfte im Mathematikunterricht oder im Unterrichtsalltag wirklich hilft. Und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen im Podcast, Simon Plang.
Hallo von meiner Seite, danke für die Einladung.
Du hast ja diese Ausgabe mit herausgegeben und vielleicht steigen wir genau da ein. Was war euer Ausgangspunkt für diese Ausgabe? Welches Problem oder welche Frage stand da am Anfang?
Also ganz am Anfang stand wahrscheinlich die Begeisterung von meiner Mitherausgeberinnen, diese Informatik oder dieses Denken aus der Informatik ein bisschen mehr in den Mathematikunterricht zu bringen und für den Mathematikunterricht auch nutzbar zu machen. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben uns da auf der Tagung, auf der GDM-Tagung in Saarbrücken getroffen und haben eben auch darüber philosophiert, wie könnte man das schaffen? Und so sind wir dann letztlich auch zu einem ersten gemeinsamen Vorhaben gekommen, hier dieses Heft dann gemeinsam herauszugeben. Und haben die Sache dann relativ zügig angepackt und in einem halben Jahr dann auch, im Großen und Ganzen in einem halben Jahr dann auch umgesetzt.
Also im Prinzip diese informatische Denkweise als Arbeitsweise irgendwie sichtbar zu machen, war euer Wunsch. Und dann auch gleichzeitig noch die Praxisnähe für Lehrkräfte zu schaffen.
Richtig. Also die Schwierigkeit in der Hinsicht ist ja auch, zu sagen, ja gut, was soll ich jetzt da mit Informatik im Mathematikunterricht? Und da muss man von dem her schon versuchen, ziemlich nahe dann auch am Curriculum zu agieren vom Mathematikunterricht, um aufzuzeigen, naja, wir können Inhalte aus dem Mathematikunterricht, die ihr sowieso unterrichten würdet, sehr gut auch auf eine andere Art und Weise in den Unterricht einbauen. Und von dem her ist es jetzt nicht etwas wirklich Neues, Zusätzliches, was jetzt den mathematischen Inhalt angeht, sondern einfach einen anderen Standpunkt oder eine andere Perspektive darauf. Wobei man schon dazu sagen muss, klar, wenn man jetzt noch nie mit so einem digitalen Tool beispielsweise gearbeitet hat, sei es jetzt mit Scratch oder mit einem programmierbaren Roboter, hat es eine gewisse Hürde schon auch zu sagen, okay, ich schaue mir das mal an und denke mich da mal hinein.
Gut, aber ich habe jetzt schon verstanden, dass es nicht darum geht, den Lehrkräften noch mehr Stoff aufzubürden, sondern einfach den Blick ein wenig zu verändern.
Richtig.
Mhm. Und dieser andere Blick zeigt sich ja besonders deutlich auch beim Begriff des informatischen Denkens. Und das sollten wir doch vielleicht nochmal genauer uns anschauen. Das informatische Denken ist ein Begriff, der inzwischen oft fällt. Oder ich habe ihn zumindest schon häufiger kennengelernt, aber selten wird er wirklich erklärt. Also viele denken ja dabei sofort an Programmcodes oder Apps. Wenn du jetzt informatisches Denken einer Mathematiklehrkraft erklärst, wie würdest du da vorgehen? Vor allen Dingen, wenn sie sagt, was du ja auch gerade schon gesagt hast, ich unterrichte Mathe, keine Informatik.
Man könnte zum Beispiel so vorgehen, dass man sagt, worum geht's beim informatischen Denken? Zunächst geht's mal darum, ein Problem zu lösen oder Probleme zu lösen. Und die Lehrperson ist sicher auch dieser Meinung, dass man in Mathematik versucht, bestimmte Problemstellungen zu lösen, zu bearbeiten. Und so hat man auf jeden Fall mal eine erste Grundlage. Was dann allerdings dazu kommt oder dazu kommen kann, ist, dass man sagt, naja gut, ich mache die Problemlösung oder ich versuche dieses Problem auf eine Art und Weise zu lösen, dass ich dann diese Lösung oder Problemlösung auch auf einen Computer, auf ein digitales Tool auslagern kann. Und das ist natürlich insofern spannend, wenn gerade die Problemlösung auch sehr rechenintensive oder aufwendige, langwierige, monotone Tätigkeiten erfordern vielleicht. Und das kann auf jeden Fall der Computer viel, viel besser erledigen. Viel spannender ist ja eigentlich, sich diesem kreativeren Prozess überhaupt eine Problemlösung zu erhalten, dorthin zu kommen. Das ist also der Punkt. Und das wäre jetzt so mein Versuch, das einer Lehrperson auf jeden Fall zu erklären.
Okay, genau. An dieser Stelle würde ich sagen, da kommen wir auch noch hin, wenn es um die Beispiele aus der Zeitschrift auch geht. Aber vorab hätte ich doch gerne noch mal kurz geklärt, oder zumindest so, ob ich das richtig verstanden habe. Denn ich dachte beim Lesen häufig so, ja, okay, das irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Würdest du sagen, dass informatisches Denken im Grunde nur sichtbar macht, was im Mathematikunterricht schon lange angelegt ist? Also genau dieser Prozess des Problemlösens. Ist das der Kern?
Bis zu einem gewissen Grad schon. Also man kann sehr viele Beispiele aus dem Mathematikunterricht finden, auch aus vergangenen Zeiten, wo man sagt, ja eigentlich bin ich da dabei, eine Problemlösung zu finden und strukturiert und gut aufzuschreiben. Und häufig hat es dann auch eben schon damit begonnen, dass man dann sagt, naja, ich gebe bestimmte Dinge vielleicht auch dem Taschenrechner, der Technologie über, lass die dann da was rechnen, schreib's wieder zusammen. Also das sind schon ganz viele Komponenten mitunter vorhanden im Mathematikunterricht, aber teilweise relativ unbewusst, dass man jetzt sagen müsste, ja, eigentlich habt ihr schon informatisches Denken betrieben, aber es war auch gar nicht so bewusst. Und dieses Heft versucht natürlich jetzt auch, das ein bisschen hervorzuholen, noch expliziter zu machen. Und die Tools, die es heute gibt, lassen das natürlich schon noch viel eher auch zu, muss man auch sagen. Aber im Wesentlichen sind ganz viele Dinge schon so von der Problemlösung her und von der Art und Weise, auch wie man es dokumentiert, wie man an Probleme herangeht, sehr stark damit in Verbindung zu bringen. Ja.
In der Ausgabe zeigte ja auch deutlich, dass Informatik jetzt keine neue Konkurrenz zur Mathematik ist, sondern historisch eigentlich aus ihr hervorgegangen.
Richtig.
Dieser historische Blick erhält ja auch einen Teil. Warum ist dieser historische Blick für die aktuelle Unterrichtsdiskussion so wichtig?
Na, wir wollten damit einfach auch aufzeigen, dass Informatik eben vielleicht nichts so, ja, gänzlich Unterschiedliches ist zur Mathematik. Auch von der Genese und von der Entwicklung der Disziplin her, da gibt es ja sehr viele gemeinsame Entwicklungslinien, wobei man dann immer wieder sagen oder fragen muss, was ist über Mathematik überhaupt und Informatik auch, aber es gibt sehr viele Parallelen. Und der Versuch war dann eben dahingehend, das dann noch auf den Punkt zu bringen, dass wir sagen, ja gut, schauen wir uns mal diese Inhalte und Kompetenzbereiche mal an von beiden Fächern. Und da merkt man dann schon, ja, da gibt es sehr viele Überschneidungen auch dahingehend, wobei man im Detail dann sagen muss, dass bestimmte Prozesskompetenzen, wie zum Beispiel Modellbilden oder Modellieren, dann in der Informatik schon auch teilweise etwas anderes auch bedeuten.
Mhm. Aber grundsätzlich die Algorithmen, so formale Systeme, Logik, das steckt da ja alles auch mit drin, ne?
Steckt da auch drin, natürlich. Also die Informatik baut natürlich auch als eine Strukturwissenschaft sehr gut auch oder passt sehr gut dann auch zur Mathematik und verwendet auch sehr viel aus der Mathematik. Richtig. Mhm. Eines könnte ich auch noch sagen, die Informatikdidaktik, die hat sich ja auch aus der Mathematikdidaktik heraus entwickelt. Und von dem her merkt man da auch, dass es da auf jeden Fall gewisse Parallelitäten gibt oder gegeben hat oder immer noch gibt. Ja.
Aus der Perspektive heraus würde ich sagen, das ist ja schon ein bisschen Druck raus aus dieser Argumentation hier, ich muss jetzt keine Informatik lernen, sondern es ist ja nicht per se etwas ganz gänzlich Neues und was oben drauf kommt, sondern die Mathematik liefert Grundlagen und wie du ja schon gesagt hast, Informatik ist dann eben noch eine Ergänzung, die vielleicht einiges greifbarer macht. Also vor allen Dingen greifbar wird das ja auch, wenn wir über Algorithmen sprechen. Also etwas, was im Mathematikunterricht ja ständig vorkommt. Ne? Und in der Ausgabe tauchen ja viele klassische mathematische Inhalte auf, die jetzt dann auch so plötzlich als Algorithmen tatsächlich sichtbar werden. Also das erste Beispiel ist das Sieb des Eratosthenes, das Heron-Verfahren oder geometrische Konstruktionen. Wenn du jetzt didaktisch daran gehst, was ändert sich, wenn Schülerinnen dieses Verfahren jetzt nicht ausführen, sondern anfangen, algorithmisch zu denken oder das Ganze sogar zu programmieren? Da gibt es ja dieses Beispiel beim Sieb vom Eratosthenes, dass da eben halt dann auch mit Scratch irgendwie programmiert wird. Was verändert sich da dann in diesem Unterricht, kann man sagen?
Also was auf jeden Fall, also man könnte natürlich dieses Sieb, und das war ja auch immer wieder schon Thema, letztlich auch früher im Unterricht, da hat man das dann nicht programmiert. Man kann dieses Prinzip sehr gut, und das passiert, glaube ich, auch auf den Arbeitsblättern, wenn ich mich richtig erinnere, dass man das auch mal zunächst mal per Handsimulation oder zu Fuß sich mal überlegt, weil wenn man etwas programmieren will oder etwas auslagern, eine Problemlösung, dann muss ich zunächst mal die Problemlösung selbst verstehen. Und in einfachen Fällen macht es auf jeden Fall Sinn, das Problem sich auch mal ohne Technologie zunächst, also offline sich das Ganze einmal anzuschauen, das Problem zu verstehen, das Problem für einfache Fälle so zu lösen und dann beginnen diese Dinge dann auf die Technologie, auf Scratch auszulagern. Und was dann halt eben dazu kommt, naja gut, ich kann das jetzt, wenn man sagt, man macht das im Unterricht ohne Programmieren, dann habe ich da halt vielleicht Zahlen bis 100 oder in einem, sagen wir mal, in einem viel kleineren Zahlenraum kann ich mir das anschauen. Und wenn ich dann das Ganze aber umsetze, kann ich natürlich diesen Zahlenraum und diesen Möglichkeitsraum, größere Zahlen anzuschauen, auf jeden Fall mal ausdehnen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich mir so genau darüber Gedanken machen muss, wie ich es dem Computer sage, dass er das für mich macht, dann bin ich sehr, sehr tief in diesem Algorithmus und in dieser Problemlösung drin. Und ich muss über viele Dinge nachdenken, über die ich sonst vielleicht einfach drüber gehen würde, gedanklich. Naja, das geht so, da streiche ich was durch und ja, und so klappt es dann. Aber man muss über einzelne Schritte vielleicht sehr viel genauer dann auch noch nachdenken, wenn man es auslagert auf Scratch, auf die Technologie. Und das macht es dann eben auch letztlich aus. Und für den Unterricht entscheidend ist aber, dass man dann nicht sagt, na gut, da ist das Programm, macht was damit, probiert's mal aus und das war's. Also man muss sich schon sehr, sehr genau überlegen, wie man das dann letztlich einsetzt, um diesen Nutzen herauszubekommen.
Würdest du sagen, dass gerade das Programmieren dazu zwingt, mathematische Gedanken wirklich sauber auch zu formulieren?
Ich würd vielleicht nicht mal sagen, nur das Programmieren, sondern vielleicht generell das Implementieren. Also zunächst auch mal das Problem zu lösen, das Problem zu beschreiben, das kann man ja auch umgangssprachlich beschreiben und mal hinschreiben versuchen und vielleicht nicht nur das Verfahren so jetzt mit dieser Tabelle bei diesem Sieb zu die Zahlen zu streichen und einzukreisen, sondern auch mal hinschreiben, was mache ich da Schritt für Schritt und dann überlegen, okay, wie könnte ich es implementieren? Man kann ganz viele Algorithmen auch in eine Tabellenkalkulation zum Beispiel implementieren. Und eine Möglichkeit ist eben dann auch eine konkrete Programmiersprache. Und da kann man sich als Lehrperson dann auch überlegen, in welche Richtung das jetzt gehen sollte.
Also ich habe mich auch mal versucht am Programmieren. Ich habe versucht, Swift mit Swift Playgrounds mir so ein bisschen beizubringen und habe da auch so kleinere Anwendungen wie einen Taschenrechner oder sowas programmiert. Jetzt war ich davon sehr begeistert und habe auch gleich versucht, eine AG umzusetzen, aber es gibt ja auch vielleicht Leute, bei denen das unterschiedliche Reaktionen auslöst. Also von A, Begeisterung bis Skepsis. Wann unterstützt Programmieren dieses mathematische Lernen und wann steht es dem vielleicht auch eher im Weg?
Programmieren als solches muss man mal grundsätzlich verstehen. Also wenn man Programmieren auffasst, es ist rein nur das Schreiben von Code, dann kann es auch hinderlich sein, weil das mitunter ganz eigene Regeln hat, wie jetzt ein Code, wie die Syntax da ist, wie man das aufschreiben muss. Und mitunter gibt es auch Software oder Programmiersprachen, die sind einfacher zugänglich und andere sind weniger. So technische Hürden natürlich. Wenn man jetzt Programmieren eben ein bisschen breiter auffasst, da gehört auch die gesamte Problemlösung mal dazu, dann ist das natürlich ein sehr fruchtbares Feld letztlich auch für den Mathematikunterricht. Also Programmieren oder Codieren, ohne das Problem zu verstehen, zu lösen, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Es braucht auf jeden Fall die entsprechenden Aufforderungen über die Aufgabenstellung, die Problemstellung, dass sich die Schüler eben kognitiv aktivierend, herausfordernd mit dieser Problemstellung auseinandersetzen. Das ist so die Grundvoraussetzung. Das muss ich als Lehrperson schaffen. Sonst ist's, ja, wie mit ganz vielen anderen Tools oder Dingen, die man einsetzt oder Medien, die man einsetzt, Dinge, die man nur betrachtet, sagen wir mal so, und sich nicht damit ganz intensiv auseinandersetzt, haben nur einen geringeren oder einen geringen didaktischen Wert.
Programmieren ist eher ein Mittel, statt da ein Ziel zu sein.
Richtig. Also es geht dann nicht darum, dass die Schüler rausgehen und sagen, ja, ich kann jetzt da die ganzen Befehle und ich weiß jetzt, wie ich das und jenes umsetze. Das ist so ein bisschen ein Side-Effekt. Man sagt, okay, ich habe mich intensiv mit dem Problem auseinandergesetzt, wie ich es auf den Computer übersetze. Und dann natürlich nebenbei auch noch da Syntax gelernt, zum Beispiel für eine bestimmte Programmiersprache. Im Idealfall ist es eine, die, wo man sagen kann, die kann ich auf jeden Fall, egal was ich später mache, auch vielleicht nutzen. Entscheidend sind aber die Konzepte, die ich daraus mitnehme. Zum Beispiel, dass ich weiß, okay, gut, der Programmcode wird von oben nach unten durchgearbeitet vom Programm letztlich. Ich kann Dinge wiederholen lassen, muss es nicht immer neu reinkopieren beispielsweise. Ich kann Dinge abspeichern, wieder aufrufen. Also diese ganzen Dinge jetzt, Konzept der Variablen.
Ja, passt ganz gut, glaube ich, zu dem Eindruck, den man so beim Lesen der Schrift bekommt. Also Mathematik, man kann sagen, Mathematik bleibt der Taktgeber und die Informatik liefert Werkzeuge, um Verständnis anzuregen.
Richtig, also liefert Werkzeuge, liefert bestimmte Werkzeuge, genau. Perspektiven, neue Umgebungen auch, um sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Greif vielleicht noch eine Sache raus aus meinem Artikel zur Robotik.
Sehr gut, ich wäre sowieso jetzt als nächstes auf die Praxisbeispiele gekommen. Also damit wir mal ein bisschen so das auch greifbar machen können und an einem Beispiel arbeiten. Aber wenn du jetzt die Robotik schon rausgreifst, ist doch super. Dann können wir doch da gleich direkt einsteigen.
Da ist so, dass man im Mathematikunterricht, wenn es dann ums Modellieren und ums Modellbilden geht, für eine Realsituation oder für ein Phänomen außerhalb der Mathematik versucht, ein mathematisches Modell zu finden, zu bilden, dass das für Schülerinnen und Schüler mitunter nicht immer so greifbar ist. Ja, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt in der Mathematik? Bin ich jetzt nicht mehr in der Mathematik? Wo sind da die Grenzen vielleicht auch? Und wenn man jetzt Roboter einsetzt, dann kommt das automatisch mit, weil die Robotersysteme, die sind von Haus aus ungenau. Das heißt, ich kann dem sagen, er soll da so ein Viereck abfahren, beispielsweise, und man gibt die Winkel und die Längen und so weit alles korrekt ein, aber der wird nicht genau an dem Punkt enden, wo er gestartet hat. Und das kommt eben aufgrund der Ungenauigkeit, die diesen Systemen immer inhärent sind. Und da spüren dann die Schülerinnen und Schüler auf einmal, ah, okay, also in der Realität, in der Umsetzung sind die Dinge dann vielleicht nicht mehr ganz so genau, als wir jetzt in unseren Gedanken und Vorstellungen. Und wenn jetzt beispielsweise Konstruktionen an der Tafel machen, dann sind die ja auch nie 100% genau, sondern eben nur in unserer Vorstellung. Aber da wird es so richtig offensichtlich, weil das System zwingt dazu quasi, sich damit auseinandersetzen. Also da kommt das Modellbilden in der Hinsicht zur Geltung.
Ja, also im Prinzip so ist die Robotik dann so vielleicht so eine Brücke zwischen Mathematik und realer Welt.
Könnte man sagen. Das Programm ist, da sind die Winkel drin, exakt, und die Umsetzung durch dieses System, da kommt die Ungenauigkeit.
Jetzt haben wir vorhin schon das Sieb des Eratosthenes erwähnt. Das spielt ja auch in der Ausgabe eine Rolle für Klasse 5, 6, ne? Kannst du da vielleicht einen kurzen Einblick geben, was da so das Ziel ist und wie man da vorgeht? Also wie jetzt quasi Mathematik auf der Grundweise informatischen Denkens betrieben wird?
Also in diesem Artikel, den habe jetzt nicht ich geschrieben, aber soweit ich das alles überblicke, wird da eben versucht, dieses Verfahren letztlich nutzbar zu machen, um eben herauszufinden, jetzt ob eine Zahl eine Primzahl ist oder eben nicht. Und man kann unterschiedlich herangehen. Und in diesem Fall war das eben so, dass der Autor versucht hat, in den ersten Aufgaben einfach mal die Schülerinnen und Schüler dazu zu bringen, dass sie die ersten, dass sie überhaupt mal das Problem verstehen. Primzahl, Teiler und diese Dinge, das muss man auf jeden Fall mal grundlegen. Und das erste Arbeitsblatt ist dann eben so gestaltet, dass hier mal Zahlen überprüft werden sollten grundsätzlich. Sind sie Primzahlen oder sind sie es nicht? Und auch damit schon erste wichtige Programmbausteine mit hineingenommen werden, die Schülerinnen und Schüler dann später in ihrem konkreten Algorithmus dann für dieses Verfahren brauchen können. Also ich sehe da didaktisch vor allem die Aufbereitung, dass man mal versucht, wichtige grundlegende Komponenten zunächst mal zu erarbeiten und jetzt nicht mit dem Verfahren als solches gleich zu starten. Und dann kommen die dann eben schrittweise auch im zweiten Arbeitsblatt zu diesem Sieb. Und dann nutzen sie dann diese Bausteine für das Problem zum Beispiel, um festzustellen, ob jetzt eine Zahl durch eine andere Zahl teilbar ist. Und das machen sie dann nutzbar in diesem Verfahren, diesem Sieb des Eratosthenes. Also da steckt auch diese Strategie dahinter, Probleme in Teilprobleme zu unterteilen. Also dieses modulare Arbeiten auch in gewisser Weise. Und um die dann in der eigentlichen größeren Problemstellung dann wieder zu vermeiden, zusammenzusetzen. Und hinsichtlich dessen ist das eine mögliche Herangehensweise, dass man eben sagt, man baut die Bausteine zunächst auf und setzt die dann zusammen. Man könnte es aber auch natürlich umdrehen und man könnte sagen, okay, ich lasse die Schülerinnen und Schüler mal den fertigen Algorithmus ausprobieren, damit zu experimentieren, um dann erst darauf zu kommen, okay, wie funktioniert er überhaupt? Welche Bestandteile hat er, um das dann wieder vom Ganzen in die Bausteine wieder aufzuteilen? Das wäre eine andere Möglichkeit des Aufbaus.
Okay, und ich habe gesehen, wenn man heutzutage an Informatik denkt, dann kommt man ja um KI eigentlich nicht herum. Und eine Kollegin, die hat ja dann auch noch eine zur Ideenkiste noch was beigetragen, auf die würde ich gerne noch mal kurz eingehen, weil wir hatten jetzt auch gerade eine Folge zu KI, deswegen kommt hier nochmal die Anknüpfung vielleicht. Kannst du auch dazu was sagen? Also es geht hier um das Argumentieren lernen mit KI und wie da die Unterstützung ist. Das ist jetzt nicht direkt Programmierung, aber irgendwie für die meisten Menschen gehört ja KI auch in den Bereich Informatik irgendwie mit rein, ne?
Also das gehört sicherlich auch in die Informatik mit hinein, gerade was diese Grundlagen angeht, ist natürlich sehr stark von der Informatik, aber auch von sehr vielen mathematischen Methoden und Verfahren geprägt. Wenn es jetzt darum geht, das Lernen mit KI jetzt im Unterricht sich genauer anzuschauen, kann man auf jeden Fall mal sagen, dass die Schülerinnen und Schüler überhaupt mal dann mit diesen Tutor-Systemen, glaube ich, um die es da auch geht in diesem Beitrag, zunächst mal lernen müssen, ja überhaupt mal Fragen zu stellen. Wie muss ich Fragen stellen? Was muss ich fragen, um überhaupt dann zu einer bestimmten Antwort zu kommen, letztlich? Also das sind auf jeden Fall wichtige Dinge.
Ja, genau. Also ich so jetzt verstanden, dass man als Lehrkraft quasi so Assistenten anlegt, als Tutor, wie du ja auch sagst, die dann eben bestimmte Rollen erfüllen. Und hier in dem Beispiel war es ja so, dass damit die SchülerInnen ihre Argumentationen oder Feedback für ihre Argumentationen bekommen können, ne? Und dadurch eben mal das Argumentieren im Mathematikunterricht verbessern können.
Das würde genau darauf auch dann letztlich abzielen, dass man sagt, okay, gut, wie baue ich jetzt so eine Argumentation vielleicht auf? Wo sind noch Schwächen? Wo sind Stärken in der Argumentation? Und andererseits aber, wenn Sie über diese Punkte Bescheid wissen, dann können Sie, wenn Sie eine KI-Ausgabe vorgesetzt bekommen und eine Begründung einfordern, auch wieder sehen, ja, was sind da vielleicht mögliche Stärken und Schwächen von so einer Argumentation oder von so einem Gedanken, unter Anführungszeichen, der KI zu einer Problemlösung oder zu einer Fragestellung letztlich.
Simon, es ist, wir haben natürlich noch viele Beispiele auch in der Zeitschrift. Also ich lade euch ein, auf jeden Fall einen Blick in diese Zeitschrift zu werfen. Denn hier zum Beispiel wird noch das Heron-Verfahren eingegangen. Aber es gibt natürlich auch was zu Mathe-Apps. Und von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Ich würde jetzt aber zum Abschluss nochmal auf einen Gedanken kommen wollen, der ich aber, glaube ich, schon fast beantworten kann. Und zwar muss ich jetzt auch noch Informatik können, um guten Mathematikunterricht zu machen. Und ich glaube, da hast du eine ganz wichtige Botschaft in dieser Ausgabe für Lehrkräfte verpackt.
Also man muss in der Hinsicht sagen, jein. Also man muss natürlich in gewisser Weise sich für diese Perspektive interessieren und ohne ein kleines bisschen an Wissen darüber, was jetzt an Konzepten aus der Informatik es vielleicht braucht oder gibt, geht es vielleicht auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man Informatik studiert haben muss, um diese Perspektive sinnvoll in den Mathematikunterricht eingliedern zu können. Das ist auf jeden Fall mal sicher. Es gibt nämlich wirklich sehr gut aufbereitete, didaktisch zugängliche Tools für Schülerinnen und Schüler und damit aber auch für Lehrkräfte letztlich, das sinnstiftend im Unterricht einzusetzen.
Simon, vielen Dank für das Gespräch und auch für diese durchdachte Ausgabe von Mathematik lehren. Für mich ist aus dieser Folge vor allem eins hängen geblieben. Die Frage ist nicht, ob Informatik in den Mathematikunterricht gehört, sondern ich würde eher sagen, sie ist ja im Prinzip schon angelegt. Und die eigentliche Frage ist, wie bewusst wir die Verbindung gestalten können. Und die Ausgabe Mathematik im Kontext Informatik macht das hier, finde ich, sehr deutlich, dass informatisches Denken kein Technikthema per se ist, sondern eher ein Thema ist, was Denk- oder Lernanlässe schafft im Mathematikunterricht. Für präziseres Argumentieren, für besseres Problemlösen und vielleicht auch für ein tieferes Verständnis von mathematischen Inhalten. Und vielleicht das Wichtigste, könnte man so sagen, man muss kein Informatikexperte sein oder eine Expertin, um informatisches Denken im Mathematikunterricht zu fördern. Würdest du das so unterschreiben, wie ich das so zusammenfasse?
Ich habe es eh schon versucht, in die Richtung zu argumentieren. Also man muss jetzt nicht Informatik studiert haben, damit man das einsetzen kann. Weil über die Mathematik und auch in der jetzt hoffentlich auch in diese Richtung eher gestalteten Lehramtsausbildung, die Leute, die an die Schulen kommen, also die Lehrpersonen dahingehend schon sehr viel besser oder sehr gut vorbereitet sind oder vorbereitet sein sollten.
Also, liebe HörerInnen, wenn euch diese Gedanken neugierig gemacht haben, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in die aktuelle Ausgabe von Mathematik Lehren. Den Link findet ihr ja dann in den Shownotes. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge von Einfach unterrichten Mathematik. Danke, Simon. Mach's gut und tschüss, liebe HörerInnen.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.